Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hätte es so weiter singen können. Und jetzt komme ich da mit einer Tabelle. Wenn sie denn dann kommt. Na? Soll ich wieder was tun? Weißt du? Will ich euch mal helfen? Also, ich gehe mal davon aus, jetzt kommt die Tabelle. Dann mach einfach weiter. Genau, Dankeschön. Eine Tabelle vom Predigtplan der vergangenen Zeit und der kommenden Zeit. Man sieht den September. Im September, da war viel Matthäus-Evangelium. Irgendwie tut es nicht. Schade eigentlich. Ich kann den nochmal probieren. Irgendwas zu machen. Wie gebe ich ein Signal? Okay. Also, eins weiter bitte. Genau, wir haben viel Matthäus gehört und wir werden auch, weiter Matthäus hören. Und im Oktober war so ein bisschen alles Mögliche an Predigttexten. Heute würde eigentlich dieser Matthäus 9 anstehen, aber es gab verschiedene Gründe, warum ich gedacht habe, nein, jetzt doch nochmal eins zurück zu dem dritter Johannesbrief. Matthäus 9, wer weiß, um was es geht? Vermutlich kennen wir diese Geschichte alle. Matthäus 9, da geht es um diese vier Freunde. Diese vier Freunde, die ihren fünften Freund zu Jesus bringen und durchs Dach zu ihm hinablassen. Und dann erleben, wie Jesus diesem Freund hilft. In 3. Johannes, ich weiß nicht, was ihr von 3. Johannes kennt, um was es da eigentlich geht. Es geht auch um was Ähnliches. Es geht um so ein Team, das unterwegs ist. Und dann, ich habe es mal 3+1 jetzt genannt. Und warum, das werden wir sehen. Warum 3 und dann noch ein Vierter da dabei ist. Ich habe, als ich den 3. Johannes auf dem Textplan gesehen habe, habe ich gedacht, huch, wo finde ich den? Das war das Erste. Weil es ist ein kleiner Brief, so eine Seite in der Bibel. Es ist sowas wie ein WhatsApp in der Bibel. Also eine kurze Botschaft im Vergleich zu anderen längeren Briefen. Und da guckt man sich mal, wo ist das Ding? Zum Glück gibt es 1. Johannes, ist in der Nähe, 2. und 3. dann muss irgendwie zusammen sein, da findet man es einfacher im Vergleich zum Philemon-Brief oder so. 3. Johannes, ich habe ihn gefunden und dann habe ich eine Entdeckungsreise gemacht und habe gemerkt, dass das ein sehr wichtiger Brief ist, dieser 3. Johannesbrief. Ein Goldkörnchen in der Bibel, ein Goldkorn in der Bibel, eine Perle sozusagen. Ein ganz wichtiger Brief und Gott hat sich was dabei gedacht, wenn er so diese eine Seite jetzt noch dabei haben will in seinem Wort. Wir gehen davon aus, dass alles, was drinsteht, wichtig ist und so auch eben dieser 3. Johannesbrief. Ein ganz wichtiger Brief, den wir haben sollen. Ohne diese eine Seite in der Bibel wäre die Bibel anscheinend unvollständig gewesen für Gott, sonst hätte er uns diesen Johannesbrief nicht gegeben. Der Text ist eigentlich sehr schlicht, er ist sehr praktisch, beinahe selbsterklärend, dieser Brief. Aber die Herausforderung wird dann sein, dass wir uns überlegen, was heißt es für uns? Was will Gott uns durch diesen 3. Johannesbrief sagen? Jetzt gerade an diesem heutigen Abend womöglich. Und so lesen wir mal rein in diesen Brief, wo es dann heißt, der Älteste an seinen lieben Freund Gaius. Mein Freund, ich schreibe dir, weil ich dich aufrichtig liebe. Es ist mein Wunsch, dass du gesund bleibst und dass es dir in jeder Hinsicht gut geht. So gut, wie das im Hinblick auf deinen Glauben der Fall ist. Ich habe mich nämlich sehr gefreut, als einige Geschwister mich besuchen kamen und mir berichteten, wie treu du zur Wahrheit stehst, die Christus uns offenbart hat. Die Wahrheit ist der Maßstab, nach dem du dich bei allem richtest, was du tust. Es gibt für mich keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder so leben, wie es der Wahrheit entspricht. Lieber Freund, dein tatkräftiger Einsatz für die Geschwister, noch dazu für Geschwister, die dir unbekannt sind, zeigt, wie treu du in deinem Glauben bist. Die Geschwister, die mich besuchen kamen, haben hier vor der ganzen Gemeinde berichtet, mit welcher Liebe du ihnen begegnet bist. Wenn sie nun erneut zu dir kommen, dann versorge sie mit allem, was sie für ihre Weiterreise benötigen. Damit ehrst du Gott und handelst so, wie es gut und richtig ist. Diese Geschwister haben sich ja auf den Weg gemacht, um den Namen Jesu zu verkündigen und sind entschlossen, dabei keine Hilfe von denen in Anspruch zu nehmen, die Gott nicht kennen. Wenn wir also Mitarbeiter bei der Verbreitung der Wahrheit sein wollen, sind wir verpflichtet, Menschen wie sie zu unterstützen. Ich habe an die Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der sich die führende Rolle in der Gemeinde anmaßt, weigert sich, unsere Autorität anzuerkennen. Deshalb werde ich, wenn ich komme, sein verwerfliches Verhalten zur Sprache bringen. Er verleumdet uns mit böswilligen Behauptungen. Und als wäre das noch nicht genug, verweigert er den Geschwistern, die von hier kommen, die Gastfreundschaft. Und wenn andere sie bei sich aufnehmen wollen, hindert er sie nicht nur daran, sondern stößt sie sogar aus der Gemeinde. Lieber Freund, lass dir nicht das Böse als Vorbild dienen, sondern das Gute. Wer tut, was gut ist, stammt von Gott. Wer tut, was böse ist, hat nichts von Gott begriffen. Von Demetrius berichten alle nur das Beste. Die Wahrheit selbst, die in seinem Leben zur Wirkung kommt, stellt ihm ein gutes Zeugnis aus. Auch wir verbürgen uns für ihn. Und du weißt, dass das, was wir sagen, der Wahrheit entspricht. Ich hätte dir noch vieles mitzuteilen, aber ich möchte es nicht mit Feder und Tinte tun. Vielmehr hoffe ich, dich schon bald besuchen zu können. Dann werden wir Gelegenheit haben, persönlich miteinander zu reden. Friede sei mit dir. Die Freunde hier lassen dich grüßen. Grüße die Freunde, die bei dir sind, jeden persönlich. Das war der dritte Johannesbrief, diese WhatsApp in der Bibel. Ist lange WhatsApp, aber relativ klein im Vergleich zu anderen Briefen. Ich habe gesagt, der Text ist selbsterklärend und doch tun natürlich ein paar Informationen und Erklärungen gut und ein paar Überlegungen. Um was geht's? Wer schreibt hier an wen, in welcher Situation? Da ist zunächst mal, wir sehen können, der Johannes. Dieser Johannes, wir können davon ausgehen, es ist der Apostel Johannes. Er lebt in Ephesus. Man sieht, wenn man weitermacht, eine große Stadt, Ephesus. So ein großes Zentrum der damaligen Zeit, wirtschaftliches Zentrum wie heute New York, London, Berlin, irgendwas Großes. Also nicht gerade Winterbach, sondern was ganz Großes, ja? Muss man sagen. Ephesus. Er war dort ein Ältester, das heißt, er schreibt auch als Ältester, er weiß sich für die Gemeinde dort in Ephesus verantwortlich. Und nicht nur für Ephesus in der Gemeinde, sondern auch fürs Umfeld. Und das sieht man jetzt. Es gab im Umfeld von Ephesus wohl kleine Gemeinden, Hausgemeinden, die entstanden sind von Ephesus aus. Paulus hat schon in Ephesus gewirkt und dann wissen wir, das Evangelium hat sich in die ganze Gegend hin ausgebreitet und so sind dort kleinere Gemeinden oder auch größere entstanden, die von Ephesus auch mit betreut wurden und von dort versorgt wurden. Und unser Gaius jetzt, wenn wir sehen, er war ein Gemeindeleiter aus einer kleinen Gemeinde dort. Im Umfeld von Ephesus. Er wird als Freund von Johannes bezeichnet, dargestellt. Also da war eine enge Verbindung da zwischen den beiden, Gaius. Und da ist noch einer im Spiel, der Demetrius. Demetrius war wohl einer von den Wanderpredigern, die unterwegs waren in diesen kleinen Gemeinden und sie gestärkt haben. Bezirksprediger, könnte man es nennen. Also solche, wie wir auch haben hier, die einfach immer mal wieder kommen, eine Predigt halten, helfen, unterstützen, wie auch immer. Die haben damals ein Netzwerk gehabt, wie wir auch heute, wo hin und her Menschen unterwegs waren und einander geholfen haben, wo man sich gegenseitig unterstützt hat in der Arbeit, in der Gemeindearbeit vor Ort. Und da ist noch einer genannt, noch so ein Player, der Diotrephes. Diotrephes, er war wohl Gemeindeleiter in dieser kleinen Gemeinde, wo auch der Gaius mit dabei ist. Und dieser Diotrephes, wir haben schon gehört, der ist ein bisschen schwierig. Deswegen schreibt auch der Johannes jetzt diesen Brief, wahrscheinlich wegen diesem Diotrephes. Deswegen entsteht dann auch diese eine Seite, die in die Bibel muss. Wir gehen davon aus, dass Gott es genauso gewollt hat. So ist das Setting, so ist die Situation. Und jetzt schreibt, und jetzt gehen wir Schritt für Schritt durch, was der Johannes dann so hier weitergeben will. Ein erster Punkt habe ich so beschrieben: Wer in der Wahrheit lebt, der hat Freunde. Wer in der Wahrheit lebt, hat Freunde und in dem Fall jetzt übergemeindliche Freunde. Wir lesen ja da, dass der Johannes an den Gaius schreibt und ihn seinen Freund nennt. Mein Freund, ich schreibe dir, weil ich dich aufrichtig liebe. Das ist für uns auch eine pikante Situation, dass wir wissen und merken, wir haben Geschwister im Herrn, nicht nur hier in Winterbach, nicht nur im Christusbund hier in Winterbach, sondern weit darüber hinaus. Auch in Rommelshausen, wo ich heute Morgen war, und auch in anderen fernen Ländern. Wir sind verbunden da mit vielen im Namen Jesu. Geschwister im Herrn, wir gehören zu seiner Familie, weil wir an ihn glauben. Und was uns verbindet, ist die Wahrheit. Jesus selber hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist nicht irgendeine Wahrheit, sondern es ist genau diese Wahrheit. Es ist Jesus, der uns da miteinander, mit vielen verbindet. Blutsverwandt, kann man sagen, weil Jesus am Kreuz gestorben ist für uns. Und deswegen können wir zu dieser Familie überhaupt gehören. Blutsverwandt durch das Blut von Jesus. Der Johannes schreibt es mal im ersten Johannesbrief so, und das fand ich auch so spannend, das zu sehen, mal, habe es noch nie so deutlich gesehen. Erster Johannes, zweiter und dritter, die gehören irgendwie zusammen. Erster, der bildet so die Grundlage, deswegen ist auch ein bisschen größer, für das, was im zweiten und dritten dann kommt. Aber das gehört zusammen. Er schreibt an die Gemeinden eben im Umfeld, vor allem dorthin. Und da schreibt er, wenn man weitermacht, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das vom Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Ein langer Satz, wo er versucht, es zu beschreiben, dieses Verbundensein in Jesus und da Gemeinschaft zu haben wegen und durch Jesus. Da haben unterschiedliche Menschen plötzlich eine gemeinsame Mitte und das verbindet sie, dieser gemeinsame Glaube an Jesus. Wer in dieser Wahrheit lebt, der hat tatsächlich Freunde, übergemeindliche Freunde auf der ganzen Welt. So der Johannes zum Gaius. Er sagt, er liebt ihn in der Wahrheit, Vers 1. Er wünscht alles Gute. Das ist ähnlich wie Geburtstag, nur er hat keinen Geburtstag gehabt wohl und wünscht ihm das. Freut sich, dass es ihm im Glauben gut geht. Freut sich, dass er der Wahrheit entsprechend lebt. Also Jesus wird in seinem Leben sichtbar. Er spricht ihn als sein Kind an. Vielleicht ist der Gaius durch den Johannes zum Glauben kommen, deswegen kann er so sprechen. Wir wissen es nicht genau. Also die vorbei, die verbindet viel. Freundschaft, Bruderschaft, Blutsbrüder in Jesus. Und ich denke, das darf jeder erleben, der in Jesus lebt. Ja, wir haben das. Diese Bruderschaft in Jesus. Vor Ort, im Remstal und auf der ganzen Welt verstreut dann. Was Schönes, wenn man so mitkriegt, wie Menschen von klein auf sich kennenlernen, jetzt hier zum Beispiel in BU, im biblischen Unterricht, wie sie sich kennenlernen und dann inzwischen kann ich ja auch auf 20 Jahre zurückblicken und manche noch viel länger, aber wenn sie sich dann kennenlernen und dann miteinander groß werden, wachsen, auch im Glauben wachsen und gut, ich habe jetzt die ganze Strecke noch nicht so mitgekriegt, aber dann bei 55 plus sich immer noch sehen und erleben. Ja. Weil sie eben in Jesus verbunden sind. Was Herrliches. Ich glaube, das können wir alle bestätigen. So eine Verbundenheit ist was wirklich ganz Besonderes. Und man kann sich immer vorstellen, so ähnlich wie wir es schon gehört haben, was wäre denn, wenn das nicht so wäre, also wenn wir nicht in Jesus verbunden wären, was da alles wegfallen würde, das wäre schon beinahe alles, was wir haben. Und deswegen ist es so ein Wert, dass wir auch in Jesus verbunden sind. Genauso ist es ein Wert, dass man überhaupt Jesus haben darf, wie wir schon gehört haben. Vor ein paar Wochen war so ein Treffen von Leitern aus dem ganzen Christusbund. Wir haben uns Gedanken gemacht, wer sind wir eigentlich, was macht Christusbund eigentlich aus, dieses Netzwerk von Gemeinden, und wie sind wir da miteinander unterwegs? Es war in Endersbach, so ein Leiterschulungsabend. Und es war schön zu sehen, wo alle herkamen aus dem Scharnhäuser Park, aus Urspring, aus dem Schwarzwald. Überall her kamen sie und wir haben uns Gedanken gemacht, wie sind wir miteinander unterwegs? Ein Tag später, es war am Freitag, am Tag später, am Samstag, haben sich die ganzen jungen Erwachsenen getroffen vom Remstalbezirk und haben Gottesdienst gefeiert, jungen Erwachsenen Gottesdienst aus unterschiedlichen Gemeinschaften kamen sie zusammen und haben dann als Jugendliche Gottesdienst gefeiert. Auch das so, dieses Netzwerk, Ausdruck von diesem Miteinander unterwegs sein und es geht um Jesus und was er mit uns vorhat. Also wer in der Wahrheit lebt, der hat Freunde. Ja, ist herrlich. So erlebt Johannes mit dem Gaius. Das beschreibt so diesen ersten Teil. Jetzt ein zweites, wer dienen kann, der baut auf. Wenn man weitermacht, dann wäre das die zweite Überschrift. Wer dienen kann, der baut auf. Wer dient, der baut auf. In der Wahrheit leben, das hört sich vielleicht so ein bisschen theoretisch an, aber der Johannes, der meint es ganz praktisch. In der Wahrheit leben ist für ihn ganz praktisch. Und er macht es am Gaius deutlich und er sagt, dieser Gaius, er ist gastfreundlich. Gastfreundlich. Er nimmt die Brüder auf, Vers 5. Er nimmt fremde Menschen auf, die er zunächst gar nicht kennt. Er handelt treu im Glauben. Gastfreundlich sein, ein Ausdruck von unserem Glauben an Jesus. So wird es hier beschrieben. Wir wissen die geschichtliche Situation. Da waren diese Bezirksprediger, die da unterwegs waren. Und manchmal mussten die ja, weil es auch ein bisschen weit entfernt war, diese Gemeinden, und sie kein Auto gehabt haben oder irgendwas Schnelles, haben sie übernachten müssen und haben da auch natürlich Gastgeber gebraucht. Ist heute ein bisschen anders, ich war nachher wieder heim, nach Waiblingen. Aber stellt euch vor, ich müsste jetzt irgendwo noch übernachten und wir hätten dann noch viel Zeit miteinander. So war es damals. Und da brauchst du ein Quartier. Der Gaius war einer von denen, die aufgenommen haben. Und der Johannes sagt dazu, das ist würdig vor Gott. Diese Unterstützung ist würdig, sagt Luther. Und hier steht, damit wird Gott geehrt, dass das passiert. Damit wird Gott geehrt. Denn diese Verkündiger, wie der Demetrius das tun, die sind von Jesus gesandt und tun das, was sie tun sollen. Diese Verkündiger, die nehmen nichts von Menschen an, die Jesus nicht kennen, so heißt es hier. Versteht es so, dass sie unabhängig bleiben wollen, man könnte es aber auch so deuten, die tun es nicht, um reich zu werden, sondern die sind beauftragt von Jesus, deswegen tun sie es. Im Reich Gottes, da wird man nicht reich. Da muss man gerade irgendwie amerikanischer Fernsehprediger sein, dass man dann vielleicht zu was kommt im Reich Gottes. Da wird man nicht reich. Aber es reicht immer. Und das ist schön zu sehen. Aber diese Verkündiger, die tun das nicht, um reich zu werden, sondern die tun es, weil sie sollen. Es ist ein Herzensanliegen, das zu tun. Jesus hat sie beauftragt. Und dann, jetzt kommt's, der Johannes sagt, wer solche Leute unterstützt, der ist damit, ein herrlicher Begriff, was jetzt kommt, Gehilfe der Wahrheit. Gehilfe der Wahrheit. So übersetzt der Luther. Solche sollen wir nun aufnehmen, damit wir Gehilfen der Wahrheit werden. Was für ein Titel. Was für ein Titel, stellt euch vor, jemand sagt über euch, über uns, wird es gesagt, er ist ein Gehilfe der Wahrheit. Es gibt so viele Möglichkeiten, Gehilfen der Wahrheit zu sein. Wenn wir unser Haus öffnen, wie hier es passiert ist, oder wie es jetzt heute Morgen war in Rommelshausen, die haben ja diese Leute von Adonia da gehabt, diese Musikgruppe, diese 70 junge Leute mussten irgendwo untergebracht werden, und dann hat Rommelshausen und Städten haben ihre Häuser geöffnet und manche haben 1, 2, 3, 4 aufgenommen und sie übernachten lassen, dass sie ihr Konzert machen konnten dann. Ist genau das hier. So, offenes Haus. Nächste Woche war ich auf der Suche nach einem, wo unseren Referenten für den Bezirksgottesdienst aufnimmt. Und auch da hat sich dann einer gefunden, auch so ein Gehilfe der Wahrheit. Gehilfe der Wahrheit kann man ganz unterschiedlich sein. Immer dann, wenn wir uns zur Verfügung stellen mit dem, was wir haben, was wir sind, um das Evangelium voranzubringen. Ob wir da gut rechnen können und deswegen uns einsetzen, oder ob wir gut mit Kindern umgehen können und deswegen das Einsetzen einbringen, ob wir gut kochen können, Auto reparieren, egal was. Wir können Gehilfen der Wahrheit sein. Man muss nicht unbedingt predigen, um Gehilfe der Wahrheit zu sein, sondern manchmal geht es darum, einfach die Bühne zu bereiten, dass andere dienen können mit ihren Gaben. Das ist ganz wichtig. Und so verstehen wir uns auch als Vorstand, wenn wir da jetzt gerade unterwegs sind im Bezirk, dass wir manchmal so eigentlich nur die Bühne bereiten, dass andere ihre Gaben einbringen können und dann Jesus dienen können. Und das sieht man manchmal gar nichts davon, aber die Bühne ist wichtig zu bereiten. Da sind wir Gehilfen, wir hoffen, der Wahrheit. Ja, und es ist ein Dienst, immer das, wenn man Gehilfe der Wahrheit ist, ein Dienst, da passt manchmal immer was nicht rein, da muss man Termine verändern und vielleicht auch auf manches verzichten. Aber wer dient als Gehilfe der Wahrheit, der baut auf. Der baut die Gemeinde auf. Und dafür wird es Lohn geben. Nicht immer vielleicht hier und jetzt in dieser Welt, aber Jesus sagt, es wird Lohn geben, dann auch mal später auf jeden Fall. Jesus sieht es, was wir tun als Gehilfen der Wahrheit, und auf das kommt es letztendlich drauf an. So viel mal zum Gaius, nachher noch ein bisschen mehr, aber jetzt kommt noch ein anderer Name ins Spiel. Und die nächste Überschrift heißt, wer herrschen will, der zerstört. Oder in Klammer, wer in der Wahrheit lebt, hat auch Feinde. So wie man Freunde hat, hat man auch Feinde. So lesen wir es hier. Ja, Feinde. Wir schauen uns an, was da dahinter steckt. Ich habe heute diese tolle Krawatte an. Ist die Lieblingskrawatte von, wenn man weitermacht, von meiner Tochter, Dalina. Die sagt, oh, die ist so süß, die Krawatte, ja, die muss ich unbedingt anziehen. Man sieht da so ein paar Schafe, die da drauf sind. Und was man hier ganz schlecht sehen kann, aber man sieht es dann doch, es gibt so ein schwarzes Schaf unter den vielen weißen Schafe. Die Krawatte hat mir irgendjemand mal geschenkt. Und seitdem überlege ich mir aber dauernd, was wollte er mir damit sagen, mit dieser Krawatte. Vielleicht das eine, in jeder Gemeinde gibt es so ein schwarzes Schaf. Vielleicht kümmere dich um das Schaf, heißt es dann aber dann wohl, es braucht dich. Oder Jeder ist mal das schwarze Schaf. Hilft, dass es dann auch vielleicht wieder weiß wird. Oder wenn schwarz und weiß das ganze Thema ist, Vielfalt ist schön. Also es gibt auch schwarze Schafe. Es darf auch schwarze Schafe geben, wenn es ohne Wert ist jetzt. Vielleicht wollte er auch sagen, genau, du bist das schwarze Schaf. Und dann hat er mir die Krawatte geschenkt. Ich weiß es nicht, was er damit sagen wollte. Ich habe die Absicht noch nicht ganz verstanden, nehme noch Vorschläge entgegen, was er gemeint haben könnte. Aber jetzt zum Text. Ich denke, wir tun dem Diotrephes kein Unrecht, wenn wir ihn jetzt mal so ein schwarzes Schaf nennen. Deswegen, weil wir merken, da stimmt irgendwas nicht bei dem Diotrephes. Irgendwas stimmt nicht. Er verhält sich nicht der Wahrheit entsprechend. Er lebt nicht in der Wahrheit, lebt nicht so, dass es Gott ehrt, was er tut. Und es wirkt sich aus. Gut, was macht er? Johannes, was sagt er über den Diotrephes? Er will der Erste sein. Der Erste, so übersetzt der Luther. Er will der Erste sein. Hier wird es geschrieben, er maßt sich an, die Gemeinde zu führen. Ja, er war wohl Gemeindeleiter, aber wir lesen, er erfüllt diese Aufgabe nicht so, wie es der Wahrheit entspricht. Was tut er? Wir lesen, er weist den Johannes ab, akzeptiert nicht, dass der Johannes für die Wahrheit steht und auch von Gott auch autorisiert ist, Dinge zu sagen. Er sieht nicht, dass hinter dem Johannes und seinem Anliegen Gott selber steht. Und dann, wir lesen, er verleumdet Johannes und sein Team mit bösen Worten. Mit bösen Worten, und das ist was Schlimmes. Jedes Wort, was wir über einen anderen sagen, ist entweder Segen oder Fluch. Jedes Wort ist Segen oder Fluch, wirkt sich irgendwie aus. Der Jakobus schreibt darüber in seinem Brief, sagt, unsere Zunge ist wie so ein, oder kann einen Waldbrand entfachen, je nachdem, was wir sagen. Und wir müssen mit unseren Worten echt aufpassen, was wir sagen. Und vor allem, wenn wir über Menschen reden, was wir über sie sagen. Kennt sicher dieses Beispiel von diesem Pfarrer, der mit seiner Mitarbeiterin unterwegs war. Und die haben sich gekabbelt und die Mitarbeiterin hat so schlechte Nachrichten im ganzen Dorf über den Pfarrer erzählt. Irgendwann kommen sie drauf, das ist wohl nicht richtig gewesen. Und sie geht zum Pfarrer und will sich entschuldigen. Der sagt, ich nehme die Entschuldigung an, aber kommen Sie mal mit. Und dann gehen sie auf den Kirchturm hoch und dann greift er in seine Tasche und holt diese Federn raus und wirft sie so übers Dorf und die verstreuen sich übers ganze Dorf. Und dann sagt er so, und jetzt holen Sie alle Federn wieder zurück. Aus dem Dorf heraus. Und es ist klar, dass das nicht geht. So ist mit unseren Worten, mit dem, was wir sagen über andere oder überhaupt. Wir können das nicht mehr zurückholen und es wirkt sich aus. Und so wirkt es sich aus, wenn der Diotrephes jetzt über den Johannes spricht und dann deswegen auch wohl eine ganze Gemeinde spaltet. Und es gibt da zwei Lager, die einen halten es mit dem Johannes, die andere mit dem Diotrephes. Und das ist keine gute Sache. Was ist los mit dem Diotrephes? Er muss andere schlecht machen, damit er gut dasteht. Vielleicht muss er andere klein machen, damit er größer rauskommt. Was ist los mit diesem Diotrephes, dass er so handelt, wie er handelt, dass er böse über den Johannes spricht. Er scheint nicht im Moment das Format zu haben, dass er das ausfüllen kann, was er da tut. Vielleicht hat er gedacht, wenn fremde Prediger kommen, dann stellen die mir die Show. Vielleicht. Und das hat er nicht aushalten können. Deswegen handelt er, wie er handelt. Falscher Ehrgeiz, falsche Rivalität ist der größte Feind der Bruderschaft. Dieser Diotrephes, er steht tatsächlich quer im Stall. So kann man sagen. Und das ist nicht gut. Aber, und das ist interessant, der Johannes, er scheint ihn noch nicht aufgegeben zu haben. Er will mit ihm reden, Vers 10. Ob er sich was sagen lässt, wir erfahren nichts davon. Wir erfahren nicht, wie dieses Gespräch dann irgendwann wohl ausging. Das Thema ist ein sehr ernstes Thema, denn wir haben alle das Potenzial, dass wir nicht in der Wahrheit leben an der Stelle. Wir haben alle die Möglichkeit zu sündigen, auch mit uns, gerade mit unseren Worten. Und manchmal tun wir es sogar. Ja, tatsächlich, wir machen das. Wir sind schwache Menschen, wir sündigen, bis wir sterben, werden wir das machen. Die Frage ist aber jetzt, was machen wir, wenn wir es merken? Wieder mal. Was machen wir? Dann geht es darum, umzukehren. Umzukehren und davon abzulassen, nachdem wir es erkannt haben. Um Vergebung bitten und umkehren. Und ich glaube, Punkt 3 könnte man auch nennen, was hier steht, ist Evangelium für den Diotrephes. Gute Nachricht für den Diotrephes. Warum? Weil da einer klare Worte sagt, der Johannes sagt klare Worte und das gibt dem Diotrephes die Möglichkeit, jetzt auch zu reagieren, jetzt auch umzukehren. Der Johannes hat den Mut, und das ist hier wirklich besonders, hat den Mut, die Sachen konkret anzusprechen. Und das ist eine Chance für den Diotrephes. Herr, bin ich's. Herr, bin ich's, das haben die Jünger gefragt, als Jesus gesagt hat, einer von euch wird mich verraten, da beim sogenannten letzten Abendmahl. Herr, bin ich's. Jeder hat gemerkt, er könnte es sein. Es trifft jetzt ihn, vielleicht. Jeder hat gemerkt, ich habe das Potenzial, das zu tun, was Jesus hier sagt. Und so müssen auch wir uns fragen, ja, wir müssen uns diese Frage zumuten, wie reden wir über andere? Wie reden wir übereinander? Welche WhatsApps schreiben wir? Welche Mails schreiben wir? Wie reden wir über welche Menschen, Gremien, über die Gemeindeleitung, über den Vorstand, über den Bürgermeister, über die Bundesregierung? Wie reden wir? Es wird sich auswirken. Es wird sich auswirken. Segen oder Fluch. Und das Zweite, neben dem Reden, wie ist grundsätzlich so meine Dienstgesinnung? Wollen wir dienen oder herrschen? An der Stelle, wo wir hingestellt sind. Wollen wir dienen oder herrschen? Geht es um Rivalität oder Bruderschaft? Es läuft hinaus auf diese ernste Frage, die so oben drüber steht, Helfer oder Hinderer sein? Sind wir Helfer oder Hinderer im Reich Gottes? Ein Maßstab ist dann der Geist Gottes, der uns da dann, ich glaube, überführt und auch mal immer wieder sagt, jetzt in dem Moment bist du's. Und dann dürfen wir aber umkehren. Und das ist Evangelium für uns, frohe Botschaft. Dann dürfen wir umkehren. Und wenn wir merken, da haben wir uns verrannt. Wir haben in Diotrephes ein schlechtes Vorbild hier. Wir haben vorher in Gaius ein gutes Vorbild gesehen. Und jetzt kommt der Johannes auch nochmal zum Gaius zurück. Und das ist der letzte Punkt dann, der vierte. Wir haben überschrieben mit, wer liebt, der segnet. Was passiert hier? Der Johannes, der ermutigt den Gaius jetzt in der schwierigen Situation, den Kopf nicht zu verlieren, sondern jetzt an der Wahrheit zu bleiben. Und da sagt er ihm noch ein paar Sachen so mit, gibt es auf den Weg. Zum Beispiel, wer liebt, der segnet durch mutige Ermahnung. Lieber Freund, lass dir nicht das Böse als Vorbild dienen, sondern das Gute. Also, du bist seither gut gelaufen, aber lauf auch weiter gut. Klare Worte jetzt auch für den Gaius. Vor, es sind inzwischen 3 Wochen, da war Taufe in Korb. Wir haben getauft. Jemand, der nicht getauft war und sich taufen lassen wollte. Und dann, es ist wie immer bei einer Taufe, dass dann es im Vorfeld drunter und drüber geht. Es ist spannend, es ist aber genau so, wenn eine Taufe ansteht, dann muss man wachsam sein. Und das haben wir gemerkt, in der Woche vor der Taufe, da haben wir 1000 Möglichkeiten gehabt, uns in der Vorbereitung zu streiten. Wie warm darf das, muss das, soll das Wasser sein und. Solche wichtigen Sachen. Und dann irgendwann sind wir drauf gekommen, hey, jetzt müssen wir wachsam sein. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und möchte uns durcheinander bringen, möchte uns gegeneinander bringen und uns verschlingen, womöglich. Genau, und dann haben wir uns so gegenseitig ermahnt, hey, jetzt wachsam sein und lieber Freund, lass dir nicht das Böse als Vorbild dienen, sondern das Gute. Ja, lassen wir uns da segnen durch Ermahnung der Brüder und Schwestern, so wie der Gaius hier vom Johannes das mit auf den Weg kriegt. Wachsam sein. Dann ein nächstes: Wer liebt, der segnet durch begründete Empfehlung. Da sagt der Johannes ja, der Demetrius kommt und den empfehle ich dir. Er macht Vertrauenswerbung für den Demetrius, diesen Wanderprediger. Und der Johannes sagt damit, Demetrius kann dir helfen. Spannend ist, der dritte Johannesbrief, er ist jetzt so gemacht, dass da jemand freundlich empfangen werden soll. Der zweite Johannesbrief ist genau anders. Da sagt der Johannes, mach die Türen zu. Und zwar, wenn es um Irrlehrer geht. Da Türen zumachen, dritter Johannesbrief, Türen aufmachen für den Demetrius. Also der Johannes nimmt nicht jeden auf, empfiehlt nicht jeden, sondern sagt, da Türe zu und da aber Türen auf. Für wen machen wir Vertrauenswerbung? So auch in diesem Sinn. Welche Bücher empfehlen wir? Für wen oder von wem? Wem? Nicht jeder kann alles verstehen und verarbeiten. Was geben wir da weiter? Welche CDs, welche Predigten, welche Mission unterstützen wir? Warum? Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir da genau hinschauen müssen. Für wen machen wir letztendlich Vertrauenswerbung? Das nur als kleiner Gedankenanstoß aus dem, was der Johannes hier macht, wenn er da jemand empfiehlt. Und nächstes, wer liebt, der segnet durch persönliche Begegnung. Da sagt er, ich hätte noch viel zu sagen, aber ich will es nicht schreiben, sondern vorbeikommen. Briefe, Mails, WhatsApps sind eine super Einrichtung, aber sie ersetzen kein persönliches Treffen. Und manchmal ist es so, da müssen wir uns echt in die Augen schauen können und das ist viel besser als ein Mail schreiben, als ein WhatsApp schreiben. Und ich finde es auch echt klasse, dass man sich immer wieder sieht, dass ihr euch als Gemeinde jeden Sonntag seht, um genau auch das zu machen, sich zu begegnen und nicht nur über Mails alles organisieren, sondern auch sich begegnen. Und nicht nur am Sonntag, sondern dann auch darüber hinaus begegnen. So wertvoll Mails und WhatsApps auch sind, aber in die Augen schauen ist unersetzlich. Ein letzter Punkt, wer liebt, der segnet durch göttlichen Zuspruch. Und da lesen wir am Schluss von diesem Brief, Friede sei mit dir. Dieses hebräische Shalom, was da angedeutet wird. Shalom, so endet der Johannes, dieser göttliche Zuspruch, das gilt dir, dieser Friede durch und in Jesus. Den nimmst du mit. Der gilt dir, denn du willst in der Wahrheit leben. Der gilt dir. Das war jetzt ein schneller Ritt durch den dritten Johannesbrief. Und ich glaube, wir merken, es ist eine Perle, es ist ein Goldkörnchen und Goldklumpen, was uns da gegeben ist. Wir sollen diese eine Seite haben aus der Bibel und ich denke, das hat seinen Grund. Heute ende ich mal mit einer Stille, eine Minute Stille. Eine Minute Stille, wo wir einerseits vielleicht danken können, weil der Brief uns an den Segen erinnert, den wir haben dürfen, wenn wir in der Wahrheit leben. Wir haben Gemeinschaft, wir haben Freunde, wir kennen die Wahrheit überhaupt und wir dürfen Gehilfen der Wahrheit sein und viele andere Dinge, haben wir gehört. Wir dürfen das heute sein und heute dankbar sein. Man kann aber auch etwas anderes andenken. Es kann uns auch in eine Zeit der Buße führen, der Umkehr. Der Brief erinnert uns auch an das Potenzial, was in uns ist, dass auch wir mal quer im Stall stehen können, Ehrsucht, Unversöhnlichkeit, Machtstreben, Besserwisserei, mangelnder Mut, Sachen anzusprechen, obwohl es klar ist. Auch da können wir Hinderer der Wahrheit sein. Genauso wie wir Gehilfen der Wahrheit sein können. Und vielleicht nutzen wir diese Zeit, jetzt diese Minute, dass wir mit Jesus darüber reden, über diesen Brief, über die Themen, die da angeklungen sind und vielleicht das Thema, was dir jetzt wichtig wurde heute Abend, dass wir einfach mit Jesus darüber reden, im Gebet, jeder für sich. Und ich schließe dann diese Minute mit einem Gebet ab. wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus, durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Du kennst unsere toten Winkel, siehst unseren blinden Fleck, berührst unsere wunden Punkte, nimmst unsere Ängste und auch Sünde weg. Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Jesus, dein Licht scheint in unsere Dunkelheit. Jesus, durchdring uns mit Gnade und Wahrheit. Jesus, komm, bring uns ins Licht. Amen.